Das ist der Podcast, wo es um Satire geht.
Herzlich willkommen zu der zweiten Folge Promis und Pöbel. In dieser Folge haben Valerio Moser und ich, Miriam Schöb, die Freude gehabt, um ein bisschen mit Lisa Christ zu reden. Wir haben sie in Zürich getroffen und haben ein bisschen über ihren Schreibprozess, ihr neues Bühnenstück und allgemein so ein bisschen über die geopolitische Weltlage geredet. Und ja, bevor wir reingehen, vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Also für die, die Lisa Christ nicht kennen, Lisa Christ ist Satirikerin. Sie ist Spoken-Word-Künstlerin, von dort kennen Valerio und ich sie eigentlich auch. Sie kommt ursprünglich aus dem Poetry Slam, hat dort mega viele Preise abgeräumt. Sie ist auch Moderatorin, sie ist Autorin, sie hat das Buch ausgebracht im wilden Fruchtfleisch der Orange und jetzt dieses Jahr ein neues Buch mit Bühnenstücken von ihr, das man auch kaufen kann via ihrer Webseite. Sie hat eine Comedy-Show für das SRF, Comedy-Talent-Show. Sie hat lange einen feministischen Podcast gehabt mit der Journalistin Miriam Sutter. Sie ist auch Influencerin, also vielleicht kennen einige Leute von uns sie auch von Social Media. Und jetzt hat sie dieses Jahr eigentlich der renommierteste Kabarettpreis gewonnen, so im deutschsprachigen Kleinkunstkuchen, nämlich der Salzburger Stier. Also einen grösseren Preis kann man eigentlich nicht gewinnen. Und in dem Moment haben wir sie eigentlich abgefangen und haben ein bisschen über all das Zeugs geredet. Jetzt ein paar Anmerkungen, bevor wir reingehen. Die Folge haben wir im August aufgenommen und ja, ist jetzt schon eine Weile her. Ihr Programm ist jetzt schon fast spielbereit. Also am 10. Oktober hat sie Premiere in Basel. Holt euch doch Tickets für da, auch via ihrer Webseite. Und sie hat auch noch ein paar Tryouts, falls ihr dort hin wollt. Und auch, hey, das Interviewformat gibt es noch nicht lange. Wir sind uns immer noch am Ausprobieren mit dem Equipment. Leider ist ihre Stimme ein bisschen leislig und wir haben nur auf einer Spur aufgenommen und haben es nicht mehr können verändern oder haben es nicht hergebracht. Das nächste Mal wird es besser rauskommen. Auf jeden Fall tut es uns leid, aber dann doch einfach die Lautstärke an, weil der Valerio und ich stellen sowieso nur einfach ein paar Fragen und es geht vor allem darum, um den Lisa Christ zuzulassen, weil deswegen haben wir sie ja überhaupt eingeladen. Es ist wirklich ein mega interessantes Gespräch geworden. Wir haben mega lang geredet und haben ein bisschen schneiden und dementsprechend fängt die Folge eigentlich auch schon ein bisschen mit dem Gespräch an. Wir wünschen euch sehr viel Spass. Yeah! Wie war die Reise für dich mit dem Salzburger Stier? Wie geht es dir mit dieser Situation?
Also ich muss schon sagen, dass der Stier hat mir schon sehr gut getan. Mhm. Also es ist eine mega grosse Ehre. Am Anfang, als ich es erfahren habe, bin ich ehrlich gesagt fast so ein bisschen schockiert gewesen. Also schon positiv, sehr positiv, aber auch irgendwie ein bisschen überfordert. Mhm. Und nachher habe ich auch gerade vor dem Auftritt, also wenn der Stier gewinnt, dürfen wir ja nachher 40 Minuten spielen an dieser Preisverleihung vom Stier. Und die ist ja entweder in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Wenn man Glück hat, ist sie in der Schweiz. Sie war letztes Jahr in der Schweiz. Es war klar, dass sie das Jahr wieder in Deutschland wird sein. Und dann muss man das halt auf Hochdeutsch machen. Meine Programme sind auf Schweizerdeutsch. Alles, was ich mache im Moment, ist auf Schweizerdeutsch. Und das heisst, ich muss in einem Setting in Deutschland auftreten, wo ich jetzt länger nicht mehr war. So, vor allem nicht mit dem Solo. Mein Solo ist auch relativ schweizspezifisch, so was Politik angeht. Gut, jetzt das Letzte ist jetzt nicht so, habe ich schon gut können anpassen. Aber es sind halt wie so Sachen, die ich mich dann nicht so bewandert fühle. Und da bin ich auch am Anfang recht nervös gewesen. Und habe recht einen Druck verspürt. So. Aber jetzt, nachdem das durch ist und ich den Preis hatte und so, jetzt ist irgendwie so ein bisschen, ja, also ich habe das Gefühl, es gibt jetzt da keinen grösseren Preis mehr in der Schweiz, den man irgendwie kann holen kann. Und darum ist es so ein bisschen so, ja, eine gewisse Genugtuung rum, vielleicht auch. Ich meine, wir können auch nicht sicher sein, dass es irgendwie immer so wird weitergehen, gerade in Anbetracht so von der politischen Situation, es werden Gelder gestrichen etc. etc. Links und rechts, und das sehen wir auch, das merken wir auch. Und ich bin mir auch nicht 100% sicher, dass ich jetzt für immer wieder gut können von dem leben kann, aber im Moment ist es noch so und das schätze ich mega voll.
Hast du in dem Fall auch Angst um deinen Job in dem Sinn?
Nein, Angst eigentlich nicht. Also so weit ist es noch nicht. Aber ich weiß einfach, es könnte prekärer werden in Zukunft wieder. Das schießt mich natürlich an. Ich glaube aber nicht, dass ich in nächster Zeit gerade mega in eine negative, irgendwie in die roten Zahlen komme oder so. Aber ja, es ist einfach, man macht sich natürlich Gedanken, woher geht es. wenn es so weitergeht politisch.
Und das, hat sich, das Gefühl hat sich in den letzten Jahren verändert, würdest du sagen? So.
Ich glaube schon, also ich glaube seit der Pandemie, mhm. also ich glaube einfach die Pandemie ist so der erste Moment gewesen, wo ich überhaupt irgendwann mal dachte, ah ja, vielleicht stirbt ich mal in einer Welt, die vielleicht nicht so gut ist, wie sie war, als ich aufgewachsen bin. Also vielleicht stirbt ich mal in einer Welt, wo schlechter ist, wo es schlechter aussieht, wo die Zukunftsaussichten schlechter sind. Vielleicht muss ich mal irgendwie von Leuten Abschied nehmen, wo ich denke, oh nein, lasse irgendwo zurück, wo es nicht so geil ist. Mhm. Und diesen Gedanken hatte ich vorher nicht gehabt, vor 2020.
Mhm. Ja.
Habe ich das noch nie gedacht, dass es auch ein unglaubliches Privileg ist. Also es gibt ja Leute, ja, unter den Teilen der Welt, für die ist es nie so rosig gewesen wie hier in der Schweiz. Und, einfach so, dass man das so schätzt und aber auch einfach nicht als gegeben anschaut und nicht als selbstverständlich. Und jetzt halt auch gerade mit den Kriegen, die auch in Europa jetzt wieder sind. Es ist schon eine Realität, wo man sich irgendwie, wenn man sich um die Zukunft Gedanken macht, irgendwie denkt, ja, ich glaube, wir steuern jetzt schon nicht gerade auf Zeiten zu, die so viel toller sind als die wir hinter uns haben. Politisch, weltpolitisch und so. Und das ist schon etwas, also ich glaube schon, dass Satire immer wird geben. Also ich werde nach wie vor Texte schreiben, ob ich jetzt Geld bekomme dafür oder nicht. Ich habe sie auch schon gemacht, bevor ich Geld dafür bekommen habe. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich das weiterhin könnte, hauptberuflich machen könnte.
Ja, ja.
Und ja, ich sehe das einfach als Option, dass es könnte sein, dass ich das nicht immer kann machen. Aber was ich dann würde machen, wenn es so weit wäre, das überlege ich mir dann, wenn es so weit ist.
Ja. Mal abwarten, was jetzt passiert.
Ja, ich bin immer noch irgendwie, weißt du, kann ich gar nicht abbrechen oder irgend... ja. ja. Oder mache ich noch etwas kaputt.
Was die Welt dann halt braucht.
Ja, oder gehe in eine Bar oder so. Dass ich, die Leute besaufen sich ja immer, das bleibt.
Obwohl das ja auch abgenommen hat, Clubs klagen doch darüber, dass die Leute nicht mehr saufen und darum...
Clubs, ja, aber ja. Also ich glaube, Alkoholkonsum allgemein ist glaube nicht so das Problem, dass das nicht mehr so beliebt ist.
Das stimmt, ja, wahrscheinlich ist es wirklich...
Je schlechter das der Welt geht, desto mehr saufen wir wieder.
Na, no, gut. Auch schon.
Meine Theorie, ja. Aber vielleicht stimmt es auch nicht.
Das Ding ist, wir haben jetzt aber gerade, Valeria und ich haben vorher schon im Vorgespräch darüber geredet, beim ersten Interview, wo also schriftlich rausgekommen ist bei der petardo.ch, das haben zwei von unseren Cartoonisten haben, unter anderem mit der Anne Telness geredet und sie hat unter anderem beim, ich weiß nicht mehr, ob es der New York oder New York Times war, aber sie war mega lange Karikaturistin dort und hat dann nachher den Bettel angeschmissen, weil sie auf das Mal zensiert worden ist. Mhm. Weil ein tramkritischer Cartoon auf das Mal nicht mehr abgedruckt wurde. Mhm. Und ich würde sagen, also logisch spitzt sich die Lage in Europa auch zu mit Faschismus und ja, Right Extremism. Aber ich würde sagen, so von der Zensur her sind wir jetzt vielleicht noch nicht an dem Punkt. Aber natürlich so Kulturgelder, eben überall, du hast schon gesagt, überall wird gespart. Und also es geht auch nicht so in eine schöne, ja, auch nicht so in eine schöne Richtung. Also es, logisch gibt einem da oder bereitet einem da Sorgen. Mhm. Ja.
Ja, also ich denke schon, weißt du, in der Schweiz, man muss schon sagen, wir haben es mega, mega gut. Also gerade auch als kulturschaffende Person, es gibt relativ viele Fördergefäße und also man, natürlich, es könnte immer noch besser sein. Es ist jetzt nicht so, dass alle davon leben können und so, aber, und es ist auch nicht so, übrigens, dass ich im Überfluss lebe, aber mir geht es gut. Und
ja.
Das ist sehr ein grosses Privileg. Also ich habe viel auch mit Musikerinnen und Musikern zu tun und gerade Musiker, Musikerinnen aus dem Ausland, aber auch in der Schweiz als Musiker. Es ist so unglaublich schwierig. Also die Gagen dort sind wirklich unter aller Sau. Und es ist unglaublich schwierig. Also du kannst, sage ich jetzt mal, als Musiker, Musikerin in der Schweiz nicht überleben, nur in der Schweiz. Oder wenn du etwas machst, das nicht kommerziell unglaublich grossen Erfolg feiert, kannst du von dem nicht gut leben, wenn du dich nicht selber völlig verausgabst und nur am Live-Spielen bist. Und das ist ein riesen Problem. Also die Musikszene leidet sehr. Und die Vielfalt in der Musikszene leidet auch. Das ist auch das Ganze mit Spotify, bla 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 und so weiter. Und das haben wir in der Kleinkunst in der Schweiz haben wir das weniger. Aber wenn wir jetzt davon reden, wegen dass Gelder gekürzt werden und so weiter, ich meine, von rechter Seite werden immer, also die wollen immer Gelder kürzen in der Kultur, im Sozialen und im Bildungswesen. Und wenn wir jetzt 39% Zoll haben und wenn das so bleibt und die Gelder vom Bund müssen ausgegeben werden, um die kurz, wie sagen wir denn, Kurzarbeit zu finanzieren, die Kurzarbeitszeiten, die wir haben, wenn die Kurzarbeit zu finanzieren, dann ja, muss das irgendwo gespart werden. Und ich denke nicht, dass sie es in systemrelevanten Bereichen werden einsparen. Also es ist einfach eine Frage von der Rechnung. Und ja,
die Schweiz Kultur ist dann nicht so priorisiert.
Ja, die Schweiz ist eher rechtsliberal und das ist nicht der Ort, wo unsere Kunst angesiedelt ist. Das ist halt ein bisschen so. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass so die Wertschätzung, merke ich schon, ist immer noch mega rum. Also es ist ja auch nicht so, dass die Schweiz jetzt irgendwie 80% FDP-SVP wählt. Also es ist ja immer noch, wir sind ja immer noch relativ ausgeglichen.
Das stimmt.
Einigermaßen. Ein bisschen. Es gibt auch viel eher Mitte-Links.
Ja. Es ist spannend, dass du vorhin Spotify angesprochen hast, weil es ist ja schon bei Kultur, vor allem jetzt mehr mit den sozialen Medien, ist es so ein Selbstverständnis, dass man überall Sachen gratis konsumieren kann, sei es eben auf den sozialen Medien oder auf Spotify oder auf irgendwelchen anderen Plattformen. Wie gehst du mit dem Spagat eigentlich um? Ich finde es jetzt noch interessant, weil es ist eigentlich auch Gratisarbeit, die du machst, wenn du lustige Videos machst. Oder ist es für dich einfach eine weitere Bühne, die du gerne bespielst? Oder
wenn sie bei uns im Bettart-Interview ist.
Oder, ja, das stimmt.
Ja gut, aber das ist ja so, also ein grosser Teil von unserem Job ist halt gratis. Ja. Also das können wir auch, oder der Teil, der wirklich gezahlt wird, sind die zwei Stunden, die du auf der Bühne stehst. Es wird dir nicht alles gezahlt, es wird dir nicht das Schreiben gezahlt, es wird dir nicht, also du beantragst halt Fördergeld, sagt man das so? Boah, es ist so heiß und so. Es ist wirklich so, ich habe gar nicht mehr
gedacht. Kurze Note, wir nehmen hier bei etwa 38 Grad Innentemperatur auf.
Genau, was haben wir denn sagen? Was hast du mir gefragt? Ja, der Spagat wegen nicht gezahlt werden. Okay, ja, es ist schon, ich mache mir schon immer mehr Gedanken um das, vor allem weil die Energie, sagen wir jetzt, auch nicht mehr so ist wie mit 22.
Ja.
Also, wir haben uns auch, wie gesagt, beim Poetry Slam kennengelernt. Und ich meine, ich habe mit 16 Jahren angefangen, Poetry Slam zu machen. Mit 16 du spürst dich noch nicht, du hast noch keine Ahnung, du hast noch so viel Energie. Und du gehst einfach rein. Ich bin die ersten paar Jahre einfach rein. Und ich habe ja auch noch studiert nebenan und weiss nicht was. Und dann die ersten paar Jahre meiner Selbstständigkeit bin ich auch einfach drei, also ich habe nichts gehört, ich war ja jeden Abend am Auftreten, ich habe gar keine Zeit mehr zum Schreiben eigentlich, aber ich habe es gleich irgendwie noch geschafft und ja, das ist dann auch nicht so gut gekommen. Also irgendwann hat es mir dann auch irgendwie zusammengelitzt und dann habe ich auch irgendwie gedacht, aha, okay, ich kann nicht immer so weitermachen, es geht nicht. Ich muss irgendwann mal ein bisschen schauen, dass ich auch noch Freizeit habe, auch wenn ich meinen Job liebe, muss ich ab und zu mal abschalten und ich muss auch schauen, dass ich irgendwann Zeit habe, um Sachen generieren und schreiben und für das kann ich nicht die ganze Zeit auf der Bühne stehen. Also ich merke so, dass ich so die Abwechslung brauche. Und ich glaube, das ist einfach so, ein gewisser Teil von unserer Arbeit ist immer unbezahlt, wird immer unbezahlt bleiben und ist auch wie so eingerechnet, glaube ich, in die Gagen von oben, im Optimalfall.
Mhm.
Also beziehungsweise ich bin jetzt so in dieser komfortablen Situation, dass ich einfach sage, ja, ich habe einfach gewisse Mindestgagen und unter dieser tritt ich eigentlich nicht mehr auf, außer es ist irgendein Freund oder keine Ahnung, irgendetwas Spezielles, das auch mir so am Herzen liegt oder so, aber das mache ich dann auch maximal irgendwie einmal im Monat wegen der Zeit, weil ich einfach begrenzt die Anzahl Zeit und Energie zur Verfügung habe, die muss aufteilen. Und ja, so unromantisch, dass es tönt, ist irgendwann kommt halt auch das Rechnen ins Spiel. Also bei mir, ich habe jetzt irgendwie, ich habe eine Wohnung, die ich muss zahlen und ja, oh nein, das ist jetzt auch ein bisschen unnötig, dass ich das erzähle, es geht ja auch nicht so. Du hast einfach deine Fixkosten und die musst du zahlen und ich will da noch etwas sparen und ich habe einfach irgendwann gemerkt, so, okay, ich bin jetzt 34 und ich weiss, man wird einfach ein bisschen mehr seriös und weiss, okay, irgendwann bin ich auch noch älter und dann mag ich vielleicht noch weniger und dann muss ich etwas auf der Seite haben. So. Mhm. Und gleichzeitig, aber das ist mir gefallen, dass du sagst, das mit Instagram. Also wenn so gratis Sachen wie jetzt das Bettart-Interview, das mache ich einfach, weil ja, ich will mit euch einen Podcast aufnehmen, ist ja klar. Also habe ich auch Bock. Aber gerade so Instagram habe ich wirklich seit Jahren, denke ich, ich sollte da mehr Arbeit investieren, weil wenn ich da jetzt wirklich regelmässig Reels machen würde, dann würde ich auch wachsen, weil so ist einfach der Algorithmus, wenn du regelmässig immer fucking Reels aufladest, dann wachst du einfach. Und je mehr das wachst, desto mehr Leute kommen zu den Shows. Und das habe ich auch schon gemerkt. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie 17.500 Followers und es kommen mehr Leute zu den Shows. Es ist so, vor allem in der Stadt. Und der theoretische Plan von, okay, mach jetzt, ich leiste quasi mega viel Vorarbeit, mache dir Reels regelmäßig, habe dafür mehr Followers und dann zahlt sich das auch aus, weil mehr Leute an meine Shows kommen, weil ich mehr Shows kann spielen in der Stadt. Ist theoretisch ein guter Plan, aber schießt mich einfach an. Also so, es schießt mich an, weil ich, vor allem weil ich so eine Abneigung langsam entwickle gegen die Social Media Plattformen, weil es so unsicher ist und weil ich auch das Gefühl habe, ich werde so in ein Format gezwungen. Und ich werde dazu, also es ist so ein bisschen wie zurückgezwungen werden ins Poetry Slam Format, ohne dass du es aber kannst irgendwie herausfordern oder so. Weil es ist so, du musst innerhalb der ersten zwei Sätze die Leute catchen, das Video muss ultra kurz sein, das heisst, du kannst auch gar nicht in die Tiefe gehen bei den Themen. Und ja, und nachher gibt es auch noch immer die Leute, die sagen, ja weißt du, es ist echt wichtig, dass du regelmässig machst, es muss nicht jedes Video mega gut sein. Und dann denke ich einfach, nein Mann, also das ist einfach eine Entwicklung, die ich einfach scheiße finde. Ich will nicht einfach jeden Tag ein scheiß Video aufladen, dass ich ein Video aufgeladen habe und so irgendwelche Kack produzieren. Ja. Also ich finde, ich bin einfach für Qualität und nicht unbedingt Quantität. Also von mir aus auch beides, aber Qualität ist einfach wichtiger. Ich mache lieber ein kurzes und geiles Programm als ein sehr langes Programm, wo alles Ding ist, wo die Hälfte der Leute nicht interessiert oder mich nicht interessiert.
Und was mich dann aber auch nervt, ist doch, dass du bei gewissen Videos mega mühig ist, mega Zeit investierst. Oder ist dir das mega Anliegen? Es geht um deine Kernbotschaft. Aber was dann viral geht, ist irgendein Scheiß,
was in der Serie passiert ist. Irgendein Scheiß. Ja. Und ja, voll. Und es ist so willkürlich, oder? Ob etwas viral geht oder nicht. Ich habe einmal mal das Wandervideo gemacht und das ist sehr viral gegangen auf TikTok. Und jetzt gibt es einfach irgendwelche Leute, die können mich wegen diesem Wandervideo. Und immerhin ist es ein lustiges Video, aber ja, keine Ahnung. Es ist einfach, natürlich, wenn je mehr Videos machst, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar davon viral gehen, die dann auch den Inhalt haben, wo du dafür stehst. Aber das Ding ist ja, ich stehe ja nicht nur für einen Inhalt und das wollte ich auch nicht. Also, das ist wieder so eine, so funktioniert halt irgendwie der Markt. Je klarer dein Profil, desto einfacher lässt sich vermarkten. Ja. Aber das interessiert mich alles nicht. Im Grunde genommen, im Kern bin ich nicht irgendjemand, der sich verkaufen oder der Werbung machen für sich, sondern im Kern bin ich jemand, der ein Anliegen hat und das gerne geil verpackt transportieren. Und wenn ich das Gefühl haben, erzählen immer das Gleiche. Das ist das Gleiche wie mit den feministischen Inhalten. Das ist so, ich mache mega gerne Videos über feministische Inhalte oder schreibe Texte über feministische oder gesellschaftskritische Inhalte. Aber ich habe auf Instagram irgendwann gemerkt, so, ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich könnte die nächsten 50 Jahre die gleichen 50 Videos in anderen Dukti aufnehmen. Und mit dem könnte ich wahrscheinlich auch Geld verdienen, weil da kann ich noch Werbung machen für irgendwelche Produkte und so. Und das zahlt, ehrlich gesagt, also das zahlt sich relativ gut mit der Reach, die ich jetzt im Moment habe. Und es ist für mich einfach Verdienstgeld. Aber ist denn das, was ich machen will? Nein. Mhm. Ist es nicht. Und dann an dem Punkt, wenn ich an dem Punkt vom Gedanken angekommen bin, denke ich immer, ach komm, vergiss es. Scheiss, ich gehe jetzt weg vom Handy. Also das ist so, und den Gedankengang mache ich sicher alle zwei Tage. Weil ich immer so denke, ich könnte so berühmt werden, wenn ich nur regelmässig für die Reels verlade. Und dann denke ich, aber warum? Wollte ich das überhaupt? Ist es überhaupt geil, so berühmt zu sein? Ich glaube nicht. Ja.
Wollte ich meine eigene Marketingchefin sein? So?
Ja, aber das bist du ja sowieso. Ja. Aber wollte ich das noch mehr? Ja.
Und dann im Hintergrund ist ja immer, du bist in Abhängigkeit von so Scheissbetrieben, Scheisskonzernen.
Ja, voll. Oder?
Ja, also voll. Vor allem so von Meta und Insta und alles das Zeug. Mhm. Also das ist halt, und wenn die dann irgendetwas ändern, dann musst du spuren. Und das schießt mich so an. Dann habe ich so gebacken. Und ich habe ja auch schon probiert, mal nachher auf so eine Bezahlplattform zu wechseln und so. Cool, und dann habe ich gemerkt, das ist etwas, das kann ich nicht, weil wenn Leute monatlich dann zahlen dafür, dass sie etwas überkommen von mir, dann habe ich einen hohen Druck, weil ich denke, fuck, man, die zahlen extra und wenn ich jetzt hier nicht einen hohen geilen Text oder irgendetwas mache, dann enttäusche ich die und dann betrüge ich die und so. Mhm. Das kann ich dann auch nicht. Also darum habe ich auch nicht so ein Abo oder so etwas, weil ich einfach denke, so, nein, also das, ich habe es probiert, aber das, ich bringe es auch nicht mal fertig, regelmäßig einen Newsletter zu schreiben. Also ich probiere es. Das ist einfach alles ADHS. Also, und auch das Ding, dass ich denke, so, ja, wenn ich nichts Interessantes zu erzählen habe, was auch mehr interessant klingt, dann sage ich lieber nichts. Man muss auch nicht die ganze Zeit zusammen irgendetwas sagen.
apropos Newsletter schreiben und mit Deadlines arbeiten. In 2 Monaten hast du die Premiere von deinem neuen Programm.
Ja, hör auf.
Läuft.
Ist es schon ready?
Nein, ich bin noch am Schreiben. Ich bin noch dran, Aber ich bin jetzt jetzt habe ich noch 3 Wochen Zeit, laut Zeitplan, um es fertig zu schreiben. Und dann habe ich noch eine Zeit zum Auswendig lernen. Komm schon. 3 Wochen zum Schreiben, das längst. Was also ich habe schon angefangen, sonst nicht. Aber ja.
Und was ist so der Aufhänger oder was ist so der Rahmen?
Also es geht so um, also es heisst Ideal. Mhm. Und es geht um Idealvorstellungen in verschiedenen Bereichen von unserem Leben und wie die uns beeinflussen. Und es geht natürlich um Schönheitsideal und es geht um persönliche Ideal und gesellschaftliche Ideal und Geld und Macht und Beauty-Industrie und Frauenbilder und Männerbilder und es geht auch um Heterosexualität und Queerness. Ja, ich glaube, das ist eben das, was ich jetzt schon sagen kann.
Ja, es ist mega spannend.
Und es gibt auch ein paar Songs. Also ich werde auch ein paar Songs performen.
Geil.
Das ist zum ersten Mal,
was ich noch nie gemacht vorher. Freue mich drauf.
Ich hasse, ja, genau.
Und wie war der Prozess zu diesem Thema, zu diesem Themakomplex zu kommen? Oder was?
Das war eine gute Frage. Ja, das Ding ist ja immer, man spielt ja so ein Programm und dann merkt man immer irgendwann so, jetzt geht es langsam zu Ende. Also jetzt ist so, dass jetzt bin ich so, es gibt ja immer die Phasen von Programm, man spielt, man fängt an mit Spielen und dann ist am Anfang ist immer noch so, oh Gott, ich kann nicht den Text und mega aufgeregt und funktioniert es überhaupt und man muss so reinwachsen. Und bei mir ist immer so nach 20 Mal spielen, das ist eigentlich noch eine recht hohe Zahl, aber nach 20 Mal spielen, bin ich so mega drin und dann fühle ich mich mega sicher und das ist schon mega so im Muskelgedächtnis und ich muss mir keine Sorgen mehr machen, ich kann ausbrechen und dann kann ich es richtig genießen und dann kann ich die nächsten 20 Vorstellungen kann ich dann, falls man das gehört, das ist der Hund, der am Trinken ist. Genau, und dann kann ich es so richtig genießen und dann merkt man aber, während man so, vielleicht so gegen Schluss von dieser Phase, wo man es richtig genießt, merkt man so, okay, jetzt habe ich es wirklich oft gespielt und dann gibt es manchmal auch Abende, wo man es spielt und sich fast ein bisschen konzentrieren muss, damit man noch dabei bleibt. Weil man es schon so oft gespielt hat, dass man sich von den Texten wie schon ein bisschen emanzipiert hat oder wie so ein bisschen an einem anderen Ort ist mittlerweile, so in der Entwicklung oder in der Thematik. Und dann weiss man so, okay, ja, jetzt ist dann langsam mal Zeit für ein neues. Und dann muss man sich halt überlegen, über was dass man das machen will. Und es ist ja nicht so, dass währenddem ich das Programm schreibe, dass ich dann aufhöre, an Sachen umstudiere. Ich schreibe auch immer noch Zeitlupe und habe wie so andere Themen, die mich begleiten irgendwie. Und so, es ist wie klar gewesen, dass ich wieder etwas mache, was so um gesellschaftliche Sachen geht. Sozial, gesellschaftskritisch irgendwie, weil das ist einfach das, was mich interessiert. Und das ist so mein Kernthema. Und es war auch klar gewesen, dass es wieder muss irgendwie um so einen emanzipatorischen Prozess gehen. Also weil es immer etwas muss sein, irgendwie auch, wo man sich selber oder wo mich selber berührt. Also ich kann es nicht so gut über Sachen schreiben, die mich nicht interessieren. Also das schaffe ich einfach nicht. Ich kann es probieren, aber es wird auch nicht geil. Und ja, dann habe ich auch mega lange an so einen Titel rumgecatcht. Man muss ja leider immer zuerst den Titel und den Kurzbeschreib haben, bevor man überhaupt irgendwelche Inhalte hat. Und dann habe ich ganz viele verschiedene Titel gehabt und das ist dann das letzte Titel geworden, wo es geschafft hat. Und dann habe ich noch so einen Kurztext darüber geschrieben, wo so gewisse Beispiele drin sind, die ich ganz am Anfang als Idee hatte. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob das vorkommt. Weil der Prozess ist ja nachher immer noch eine ganz andere mega, Geschichte. Ja. Aber bis jetzt macht es ultra Spass, um das zu erarbeiten. Und ich habe mega Bock auf das Programm. Und ich hoffe, dass die Phase, es kommt ja dann immer noch die Phase, wo man denkt, ach Scheiße, es ist alles so schlecht, was ich geschrieben habe. Oder es ist alles irgendwie.
Schreckliche Phase, ja.
Oh. Und es funktioniert doch nicht, es ist alles nur billig und so. Und ich hoffe, also bis jetzt ist die Phase noch nie so gekommen und ich hoffe, dass sie sich ein bisschen im Raum halten. Also.
Du warst im Sommer extra zu Berlin, um daran zu arbeiten.
Ja, also ich wäre echt da geblieben, aber meine Freundin nicht das Atelier-Stipendium hatte.
Aber ist Berlin ein guter Ort, um so in den Fokus hineinzukommen und sich so...
Hey!
Oder kannst du überall arbeiten?
Ich kann eigentlich wirklich am besten arbeiten daheim. Ja. Interessanterweise. Also dort, wo ich alles kann und am wenigsten Ablenkung habe, kann ich am besten arbeiten. Aber ich habe es in Berlin auch sehr angenehm gefunden, weil ich auch mega gut arbeiten kann, einfach wenn ich so die wichtigen Leute um mich herum habe. Und wenn auch meine Freundin dort war, es hilft mir auch, wenn, so, wenn man so gemeinsam aufsteht, sagt so, okay, jetzt arbeiten wir ein paar Stunden und dann gehen wir etwas essen und so, wenn man so ein bisschen die Rahmen hat, die Rahmenbedingungen hat. Und das, jetzt bin ich wieder zurück in der Schweiz und jetzt habe ich das zum Glück so ein bisschen mit dem Hund. Also ich muss am Morgen aufstehen, dann gehen wir laufen und dann kann ich anfangen arbeiten. Und ja, aber schreiben kann ich eigentlich überall, ich brauche einfach eine ruhige Umgebung. Also ich bin nicht so jemand, der so mega gut ist, so im Kaffee oder so. Mhm. Also ich glaube, ich könnte es schon auch, aber ist jetzt nicht etwas, was ich mir aussuchen würde, zum Schreiben.
Ja.
Wie ist das bei euch? Was schreibt ihr? Seid ihr so Kaffeeschreibers?
Hey, nein, überhaupt nicht im Fall. Ich finde es laut und irgendwie immer wirklich in einer gewohnten Umgebung sein. Und meistens ist da irgendwie mein Bett oder mein Sofa oder so wirklich. Und wenn sich mein Kopf dann wie schon daran gewöhnt ist, so, ah, da arbeite ich, ist es dann viel einfacher, um so in den Workflow reinzukommen, ja, als irgendwo in einer ungewohnten Umgebung. Ja.
Ich schreibe überall.
Ja, das stimmt, du hast auch immer die
Notizen. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt auch wieder, also analog arbeiten, ich habe so gemerkt, ich habe ja immer, ich habe immer die scheiß Notizen-App im Handy, ich habe so viele Notizen, ich glaube, ich mir, warte, ich muss ich schnell schauen. Ich habe so mehrere, hat er auch so viele Notizen?
Mhm.
Ich habe
ja.
1284 Notizen.
Aber dann auch noch so alte Einkaufslisten,
ja,
und so.
Ja, ja, ja. 100'000 alte To-Do-Listen oder irgendwelche Zahlenkombinationen, die ich gar nicht weiß, über was und so. Aber auch jeder Gedanke schreibt ihn einfach auf. Ich weiß noch, Valeria, als wir Workshops gegeben haben und so, ist das auch immer ein Tipp von mir, so schreiben sie immer gerade auf. Und das ist jetzt wieder so, ja, immer wenn ich einschlafe, wenn ich so, schon so halb am Schlafen bin, habe ich immer so die Ideen, wo ich so denke, ach so will ich mit dem Solo anfangen, oder das wäre ein guter Übergang, oder weißt, so Schlüsselsachen, wo wir sonst durch den Tag nicht in den Sinn kommen, können wir immer während dem Einschlafen sind, und dann muss ich immer mal das Licht anmachen und das aufschreiben, und weil ich dann mein Handy schaue, gar nicht wieder ein Notizbuch. Und es ist wirklich cool, es ist so geil, alles von Hand aufschreiben. Ich habe gemerkt, als ich in Berlin war, habe ich eben mal etwas Längeres von Hand geschrieben, und habe dann so gemerkt, ach fuck, mir tut meine Hand weh. Also wirklich so nach 2 Minuten hat mir meine Hand davon weh tun. Und ich habe also gemerkt, dass ich mega unregelmäßig geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, so, ich glaube, ich verliere das. Und das ist mir so eingefahren. Und dann habe ich noch mit einer geredet, wo eben noch so, ach, ich bin wieder mal schön am Abschweifen. Wir reden gar nicht nur über Satire, wir reden jetzt über etwas
anderes. Nein, doch nicht.
Das wollen wir, wir wollen alles in diesem Gespräch.
Ich habe noch mit jemandem geredet, der so Bastelworkshops, also Werkworkshops gibt. Und sie hat gesagt, ja, dass Kinder verlieren, das im Fall, die können das vorne so Feinmotorik, einen Kreis ausschneiden. Sie hat gesagt, die wenigsten Kinder können das. Sie schneiden das mega, einfach einen geraden Schnitt. Und können wie nicht mehr die Runde schneiden. Sie machen das wie nicht mehr sorgfältig, weil so die Feinmotorik total verloren geht, weil das alles halt mit dem Handy machst. Gut, ausschneiden tust du nicht mit dem Handy. Aber das machen einfach die Kinder nicht mehr so. Und das hat mich so schockiert, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, Lisa, jetzt nimmst du einfach das Notizbuch mit und schreibst einfach wieder. Das kann nicht sein. Und ich schreibe wieder handgeschriebene Briefe jetzt. Das ist jetzt genug.
Ich hole dann die Schere und dann tue ich mir ein paar Kreise ausschneiden.
Ja,
dann
machen wir ein paar Scherenschnitte da. Genau. Aber eben, ja, was ist echt
froh. Aber ich finde auch, ich kann überall schreiben. Ich habe zum Beispiel an diesem Wochenende am 3 Uhr morgens an einer Privatparty in der Waldhütte habe ich einen kurzen Text geschrieben. Aber es ist ein unterschiedliches Schreiben. Aber ich finde es dann irgendwie spannend, dass am 3 Uhr morgens bei einer Party in der Waldhütte ein anderer Text entsteht, als wenn ich konzentriert am Laptop bin.
Mhm.
Oder wenn ich in einer Bar hocke, dann ist es viel mehr halt Einfluss von überall, wo er reinkommt und ich rede noch mit jemandem, der kommt noch eine Idee. Also es entstehen einfach andere Kulturprodukte am Schluss. So,
ja, das stimmt voll.
Und das finde ich irgendwie spannend, zu dem nachher zu spüren, was in welchem Kontext entsteht.
Darum ist es ja auch so geil, wenn man so die flüchtigen Gedanken, die man eben unterwegs hat oder jetzt an einer Party oder so, wenn man die dann eben geschwind aufschreibt, damit man sie später auch integrieren kann in so Sachen. Ja, voll. Mhm. Voll gut. Ah ja, und wegen dem Prozess noch. Ich glaube, was ich auch lerne, man lernt ja immer wieder etwas über einen eigenen Prozess während dem Prozess. Und es ist jetzt das dritte Mal, wo ich ein Solo-Programm schreibe und ich merke so, viel von meiner Zeit, die ich habe, also ich habe jetzt gesagt, ich nehme mir 3 Monate Zeit zum Schreiben. Und viel Zeit von dieser Zeit schreibe ich nicht. Ich schreibe sehr wenig eigentlich. Also bei sehr wenig wirklich sitze ich vor dem Laptop und schreibe. Aber ich habe wieso gemerkt, so ist irgendwie das Verhältnis. Also es ist interessant, weil meine Freundin hat dann irgendwann mal so gesagt, also, du schreibst ja gar nicht.
Voll die Front.
Und ich bin so, ja, aber ich habe ja schon mega viel. Und nachher ist es aber so, dass ich dann mal, ich mache halt mega lang nichts, in Anführungs- und Schlusszeichen, und gehe halt laufen mit dem Hund oder bin einfach rum, bin einfach. Und mache mir ein bisschen Gedanken und schreibe mir ein bisschen Zeug auf und so, aber sitze nicht hin und schreibe. Aber dann sitze ich an einem Tag hin, schreibe einen Song, einen Text und verbessere einen. Und dann ist so, dann habe ich halt in einem Tag so viel gemacht, wie andere Leute vielleicht ewig lang küngeln für eine Woche. Und ich glaube, das ist etwas, wo man so mega muss lernen, darauf vertrauen, dass es halt so all funktioniert. Und ich funktioniere so. Mhm. Und es gibt andere Leute, die sagen, ja, ich habe zwei Jahre vorher auch verschrieben. Ja, das ist okay, aber das ist nicht mein Prozess. Ich schreibe das in 3 Monaten und ich kann das auch in 3 Monaten schreiben. Fragt mich in 2 Monaten nochmal. Aber es ist so, es gibt auch immer wieder Leute, die dann sagen so, was? Du bist noch nicht fertig. Und das Ding ist aber, wenn ich jetzt schon fertig wäre mit Schreiben, wäre es mir in einem Monat safe verleidet. Also in 2 Monaten hätte ich keinen Bock mehr, um das aufzuführen, weil ich würde denken, oh, das ist ja schon ein alter Schuh. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so etwas, wo man so mega muss lernen, auf sich selber vertrauen. Und da hat jetzt der Salzburger Stier zum Beispiel auch mega geholfen, weil ich einfach gemerkt habe, so, ah ja, so verkehrt kann es ja nicht sein. Das heisst, es finden schon noch ein paar Leute mehr gut, als nur so 3.
Ja.
Ja, oh, also
nur so meine
Mutter. Also hier hocken schon 2 am Tisch und du kennst ja deine Mutter, genau. 3 sind sicher. Ja.
Eben, nochmal der grösste Kabarettpreis und auch verdient. Aber es ist auch mega wichtig, eben zum herausfinden, so wenn sind, also weißt du, es ist mega wichtig, dass dein Energiespeicher wieder aufgefüllt ist, weil wenn du jeden Tag einfach dich noch auslaugen willst, dann kommst du ja auch gar nicht auf den grünen Zweig. Also hat sich jetzt zum Beispiel auch dein Arbeitsprozess sehr verändert im Vergleich zum ersten und zum zweiten Programm, weil du hast ja noch die längere Pause dazwischen gehabt mit Long Covid. Mhm. Hast du wie sehr fest einen anderen Weg gefunden, wie du jetzt an die Sache herangehst, oder würdest du sagen, es ist immer noch ähnlich wie vorher?
Nein. Ich würde sagen, mit weniger Selbsthass und also wirklich essentiell mit weniger Selbsthass und mit weniger existenzielle Angst, glaube. Aber ich glaube, das hat wie so mit, obwohl, also klar, existenzielle Angst. Angst sind immer drin. Ich glaube, das ist auch normal, dass man hat Angst davor, dass es nicht gut ankommt. Man hat Angst davor, dass man es nicht auswendig kann. Man hat die Angst vor jensten Sachen und das gehört auch dazu und die Nervosität gehört dazu. Aber ich glaube schon, dass ich, bei mir ist schon mega viel passiert in dieser Pause. Es ist nicht nur Long Covid gewesen, sondern es ist auch wahrscheinlich eine Erschöpfung da gewesen, ein Burnout in irgendeiner Form. Und dann ist das Long-Covid noch oben drauf gekommen. Plus, ich habe nachher auch noch meine ADHS-Diagnose bekommen. Also es sind mega viele verschiedene Sachen gleichzeitig passiert, wie das halt oft so ist. Und ich glaube, gerade auch mit dieser ADHS-Diagnose hat sich so viel irgendwie für mich gelöst und erklärt und in der Therapie nachher auch auflösen lassen. Wie auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob man das so gerade sagen kann, aber ich habe sicher eine Art generalisierte Angststörung gehabt, seit mega klein schon, durch die unbehandelte ADHS. Wo ich jetzt einfach merke, durch das, dass die ADHS diagnostiziert ist und ich weiss, woher die Gefühle kommen und ich die auch einordnen kann. Ich habe einfach ultra lang in meinem Leben gar nicht gecheckt, dass das Angst ist und dass ich irgendwie zu 90% so handle, wie ich handle, aus Angst. Ich habe immer gemeint, das ist irgendwie Excitement oder Antrieb. Aber eigentlich war es Angst. Und das hat zuerst viel, viel schlimmer müssen noch werden, was es auch geworden ist, dadurch, dass ich eben während Long-Covid nicht konnte, immer vorwärts in die Angst hineingehen. Das war nämlich meine Taktik. Ich habe immer das gemacht, was ich Angst davor hatte. Oder wo ich auch wusste, das ist irgendwie gefährlich. Und bei Long-Covid oder bei der Erschöpfung konnte ich das nachher nicht mehr können, weil ich einfach die Energie nicht hatte. Und weil ich dann gerade eine Panikattacke bekommen habe, die wirklich, wirklich schlimm war. Und durch das Zuspitzen hat sich das dann einfach irgendwie gezeigt. Und durch das bin ich jetzt, nachdem das Ganze mehr oder weniger verarbeitet ist, an einem Punkt rausgekommen, wo es mir einfach viel, viel, viel besser geht, psychisch, mental. Und gleichzeitig habe ich nachher noch den Preis bekommen, der dann auch irgendwie noch zu einer Beruhigung dazu beigetragen hat, dass ich einfach weiss, so, es ist okay da, wo ich bin. Es muss nicht alles, was ich mache, irgendeinem komischen Standard entsprechen, wo ich mir selber ausdenke und gar nicht weiss, was es ist. Also ich habe so eine absurde Vorstellung davon, dass die Leute von mir immer irgendetwas verrückt, crazy, perfekt erwarten. Und also das ist so einer von meinen wiederkehrenden Albträume. Es gibt ja die klassischen Albträume von ja, in der Unterhose auf der Bühne oder keine Ahnung was. Und mein Albtraum ist immer, dass ich stehe hinter der Bühne und ich weiss, ich muss jetzt dann gerade raus. Und manchmal ist es auch noch so in einem Gefüge, wie zum Beispiel im Bundesordner oder so. Also ich habe irgendeinen Einsatz und ich muss irgendwie von der richtigen Seite kommen und ich muss irgendeine Nummer spielen. Aber ich habe keine Ahnung, wenn, wie, was das ich machen muss und was von mir erwartet wird. Und alle um mich herum haben einen riesen Stress und ich muss funktionieren, aber ich weiss nicht, was ich machen muss. Und das ist der Albtraum, der für mich immer wieder kommt.
Aber schon die sozialen Abhängigkeiten sind ein wichtiger Teil von diesem Albtraum.
Voll. Ja. Also, dass die Leute, also es geht essentiell darum, dass ich die Leute werden enttäuschen. Mhm. Weil die eine Erwartungshaltung an mich haben, die ich aber nicht können.
Ja.
Aber die ist um. So. Und das, also das wird wahrscheinlich, das wird ich nie loswerden. Aber es ist ein bisschen weniger geworden, weil ich einfach denke, also wenn ich an irgendein Theater oben gehe, ich habe auch keine konkreten Erwartungen. Und man kann auch nicht immer allen gefallen. Also es ist so, ich weiss das, ich habe das auch schon vorher gewusst, aber jetzt spüre ich es auch. Und das ist schon, also finde ich crazy, weil das ist wirklich so einfach Mental Health. Aber so der Herangehensprozess und wie ich arbeite und so, das ist immer noch genau gleich chaotisch. Und ich bin immer noch genau gleich auf den letzten Drücker und ich brauche immer noch Druck zum Arbeiten. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, dass auch das einfach akzeptieren, als das ist mein Arbeitsprozess. Und es wird immer wieder Leute geben, die sagen, ja, wenn du früher anfängst, hast du noch länger Zeit, um es zu verbessern und so. Und ich denke so, ja.
Dann ist es halt nicht perfekt.
Ja, erstens ist es nicht perfekt, zweitens ist es gut genug. Und drittens ist es so, wenn ich etwas, und das ist einfach eine Wahrheit für mich, wenn ich etwas schreibe und nicht gerade aufführen kann, habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann ist es für mich alt. Ich weiß nicht. Und dann muss ich es eh nochmal überarbeiten. Also zu früh anfangen lohnt sich für mich gar nicht. Also es muss irgendwie für mich auch noch fresh sein. Ich habe den Anspruch an meine Arbeit und an meine Solo-Programme, dass sie mir selber auch Spass machen. Und dieser Anspruch, der wird irgendwie immer grösser. Früher habe ich den fast gar nicht gespürt, sondern ich wollte einfach unbedingt, dass es den Leuten Spass macht. Und heute habe ich mega fest das Gefühl, wenn es mir Spass macht, macht es den Leuten auch Spass.
Okay, die Frage ist da sicher schon mal gestellt worden, aber wenn du jetzt müsstest entscheiden, für den Rest von deinem Leben, du hast nur noch eins, entweder auftreten oder schreiben, für wen wirst du entscheiden?
Ja, also es ist eine Frage, die ich fast gar nicht beantworten kann, weil ich kann auftreten, ohne dass ich es vorher aufschreibe.
Aber jetzt vom Spassfaktor her könntest du sagen, wer mehr Spass macht, wer weniger... Gut, ich wüsste es auch nicht selber. Also von der scheiß Frage.
Aber das ist ja meine Frage. Ja, wärst du lieber blind oder taub? Ja, beides nicht. Also ich weiß nicht, es ist so. Oder keine Ahnung, hättest du lieber keine Arme oder kein Bein? Ja, beides nicht.
Ja.
Also ich finde es schwierig, weil es für mich so. Es ist für mich eins. Ja. Also es gehört für mich zusammen. Es ist.
Das ist auch so ein Selbstverständnis, das im Slam auch mega kultiviert ist. Oder du trittst nur mit selber gemachten Sachen auf, deine Ideen, deine Pointe sind auf der Bühne.
Du meinst, jetzt könnte ich mit fremden Texten auftreten?
Ja, das ist eigentlich noch eine gute Idee von meiner Lehrer. Ja, das stimmt, weil es ist ja sonst
wäre es eigentlich... Ich weiß nicht. Also ich meine, es ist ja geil. Also ich habe jetzt beim letzten Programm auch Hilfe gehabt mit Schreiben und dort habe ich auch so ein, zwei Pointe überkommen von jemand anderem. Und das ist ja auch immer noch geil, wenn noch so eine Pointe drin ist. Aber es ist also, jedes Mal, wenn ich die auf der Bühne gemacht habe und es gut angekommen ist, habe ich so gedacht, die ist nicht von mir.
Ja. Lachen nicht.
Nein, ja, schon lachen, das ist ja geil. Aber ich weiss es ja immer. Ich weiss immer, ob es X geschrieben hat oder nicht. Und es gibt ja auch mega viele, glaube ich, Komiker, Komikerinnen, die einfach nur auftreten mit Sachen, die sie gar nicht selber geschrieben haben.
Also in so grossen Teilen Sachen gescriptet, die sie fangen. Ja. Mega.
Ja, finde ich mega interessant, könnte ich mir für mich nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ich finde da immer so seltsam, wie den mega, mega bekannten MusikerInnen, also die wenigsten von denen schreiben selber noch Songs. Das ist irgendwie am Examen schräg, um so zu denken, ah, das ist gar nicht ihre Kunst, die ich cool finde.
Es ist so ein persönliches Gefühl, das ausgedrückt werden geht. Das ist mega strange, oder? Und das hast du vorhin auch schon gesagt, dir ist es mega wichtig, dass das, was du machst, ob jetzt auf Instagram oder auf der Bühne oder so, dass es irgendwie von dir kommt und authentisch ist und irgendwie brennt in dir drin. So.
Ja.
Aber ich glaube schon, also meine, das habe ich auch mega gelernt in den letzten paar Jahren, ist, Texte werden schon generell, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einen verstehen, man muss die richtigen Leute finden, aber wenn man die Texte diesen Leuten schickt und die gegenlesen und korrigieren und reinschreiben und der Anregungen und Tipps geben, so, ich meine, klar, das letzte Entscheidung immer noch irgendwas annehmen oder nicht, das ist mir mega wichtig, dass ich die Entscheidungsgewalt irgendwie behalte. Aber die Texte profitieren immer von dem. Also wenn gute Leute dir helfen, an Sachen zu arbeiten, wird es immer besser. Und man sagt ja auch «Kill your darlings» und «Kürzen» und das tut immer weh, aber jetzt so im Großen und Ganzen habe ich das noch nie bereut. Wenn ich dann auf jemanden gehört habe, der wirklich auch Ahnung hat und wo in meinem Sinn das natürlich auch liest und nicht irgendwie seine Idee, aber noch probiert irgendwie reinzudrücken. Und das ist etwas, das habe ich mega müssen lernen. Also ich habe ultra lang also ganz komisches Schutzbedürfnis gegenüber von meinen eigenen Texten. Also wenn ich so einen Text neu geschrieben habe, ist wie, ich wollte es auch niemandem zeigen, bevor ich nachher damit auf die Bühne gehe. Und weil ich einfach irgendwie so... Ich glaube, es ist einfach etwas so Intimes auf eine Art. Natürlich gehe ich nachher auf eine Bühne und trage es mega vielen Leuten vor, was irgendwie paradox ist, aber es ist so, jemandem den Text schicken, wenn er noch nicht veröffentlicht ist und vielleicht noch nicht gut oder noch nicht so gut ist, wie er sein könnte. Und die Person sticht dann genau dort rein, wo er selber schon weiss, so dass, ja, das ist noch nicht gut. Und schreibt dann dort so in hier vielleicht nachher ändern. Und denkst so, ja, ich weiss!
Ich finde auch, auf einer Bühne etwas machen, ist viel weniger persönlich, als zwei Leute direkt etwas vorzulesen. Wir stellen seine Ideen schon aus, aber wenn die Leute kennst, die zuhören und du bist in einem 1:1, das ist schon viel intimer, viel
ja, und näher. Du drehst dir dann auch diesen Leuten vor, wo es wichtig ist. Also, auch jetzt, dass ich so dann amigs meine Texte meiner Freundin vorlese und sehe mir, also wenn, natürlich, wenn du 1:1 bist, natürlich hat die andere Person keinen Lachflash, also ist ja klar. Ja. Also, das ist einfach ein anderes Setting, als wenn du in einer Halle bist und der Vibe ist schon so lustig oben und so. Aber das ist für mich so schwierig, weil dann halt die Reaktionen sind verhaltener. Und nachher kommt postwendend, nachher gerade so, das und das könnte man vielleicht noch verbessern. Und um mit dem umzugehen und das irgendwie dann so anzunehmen, und zwar anzunehmen, ohne dass man sich selber, ohne dass man entweder komplett sich muss verteidigen oder denkt, ich bin ein Stück Scheiße und ich kann nichts. Also,
das kann mega verunsichern sein.
Ja, es ist ja leider wirklich so. Das ist so schwierig. Weil es ja, und bei uns, also bei uns allen ist es ja jetzt nicht einmal mehr so, dass es einfach irgendwie ein Hobbytext ist oder so, sondern ich lebe von dem. Ich bin davon abhängig, dass mein Programm nachher gut ist und dass die Leute gut finden. Und natürlich muss ich dann jede Hilfe annehmen, die ich bekomme. Oder sollte. Aber es ist einfach schwierig. Man macht sich mega angreifbar, man macht sich mega verletzlich. Und das muss man mega lernen.
Und ich finde, es gibt ja wirklich auch die Pointen, die du nicht einschätzen kannst, ob sie funktionieren, wenn es nur zwei Leute vorliest.
Das ist so.
Das, ja. Also, es gibt ja mega viel. Also, das habe ich auch immer wieder einen Leuten Einzeltexte zeigen. Und er auf der Bühne funktioniert es aber völlig anders.
Mhm. Ja, wegen der Dynamik, oder? Ja. Also, oder auch, wo gewisse Leute. Also, das ist ja auch so, dass ich manchmal Sachen schreibe, wo ich weiss, oder wo ich etwas im Kopf habe, wie das funktioniert, nachher auf der Bühne, in diesem Setting. Und wenn ich es dann vortrage, in einem kleinen Rahmen funktioniert das nicht. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht so funktioniert, wie ich denke. Aber manchmal habe ich Sachen auch drin. Also ich habe auch immer wieder Sachen in meinen Solos gehabt, die ich drin gelassen habe, weil ich es mega lustig gefunden habe. Und der Witz ist aber oft gar nicht, also die Leute haben es gar nicht lustig gefunden. Oder die Leute haben etwas anderes nachher lustig gefunden, was ich gar nicht lustig gefunden habe. Also das ist ja auch noch oft so, dass die Leute dann einfach irgendwie finden, ah, das ist wirklich lustig. Und ich denke so, hä? So, das ist ja klar. Ja. Ja. Aber, ja, das ist nachher einfach irgendwie der lustige Teil an mir, I guess. Also die Leute finden einfach meine Art lustig, weil ich so direkt bin, weil man sich das nicht gewöhnt ist in der Schweiz. Und das ist für mich ja nicht mal Humor, das ist einfach, wie ich bin. Also es ist ja, und, aber das ist auch so etwas, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber auch gerade wenn es so um Insta geht und um Reels und bla bla bla, ich habe eben immer so das Gefühl, ja, es muss dann eben, Qualität für mich ist etwas anderes als Qualität für viele, viele Leute. Mhm. Also natürlich, ich bin mit Leuten im Austausch, die auch schreiben, ich bin mit Leuten im Austausch, die auch auf der Bühne stehen. Und wir haben ein anderes Verständnis von was geil ist, als Leute, die das so peripher konsumieren, oder? Mhm. Und ich habe so gemerkt, auch für die Reels, es braucht eigentlich viel weniger, als ich immer denke, dass es braucht. Ich habe immer so die ultra krasse Idee, was man noch machen und das und dieses. Und dann denke ich, das kann ich nicht umsetzen und dann mache ich es nicht. Aber eigentlich reicht es schon, ich habe manchmal einfach so Gedanken am Tag. Und wenn ich schon jeden Tag einfach so einen Gedanken würde aufnehmen, wäre das für viele Leute schon interessant genug.
Ja.
Oder? Und irgendwie zu merken, aha, ich bin jetzt halt irgendwie schon, das ist wie, wir haben Valeria auch schon ein paar Mal über das geredet, während der Workshop-Zeiten, dass man irgendwie so das Gefühl hat, wer bin ich schon, dass ich diesen Leuten etwas beibringen könnte. Die sind irgendwie jetzt hier in der Kante, die haben sehr viel Wissen, ich habe gar nicht so viel Wissen. Aber man ist halt schon so lange auf so einem Beruf und man hat schon so viel gemacht, man hat schon so viel Erfahrungen gesammelt, dass man einfach von dem aus einfach schon so viel weiter ist als Leute, die etwas ganz anderes arbeiten. Und darum ist das für die dann schon unterhaltsam, wenn wir etwas machen, was für uns einfach Standard ist.
Und ich finde auch immer, das, was man selber denkt, ist für einen selber logischerweise obvious und naheliegend und klar. Und man muss es auch, wenn man auf der Bühne steht, immer wieder checken, aha, meine Gedanken sind nur für mich obvious, für andere Leute können die spannend und interessant sein.
Ja, voll!
Das mit dem struggle ich nach wie vor immer wieder.
Und das ist auch etwas, das hat auch mit so einem gesunden Selbstwert zu tun. Dass man weiss, okay, ich habe schon auch viele Gedanken, die für andere Leute interessant sein können. Mhm. Und wenn sie es nicht sind, ist auch okay. Also so, oder? Und nicht immer denken, ah, was sie sagen, hat ihnen keine Relevanz. Mhm. Ja.
Ja.
Da habe ich wieder sehr lange geredet, ey. Fuck.
Für das haben wir dich eingeladen.
Ja, voll.
Wir haben dich eingeladen, wenn wir mit mir lang reden. Wie lange sind wir schon dran?
Wir sind schon fast 50 Minuten dran.
Wow! Hey, nochmal back zum Thema Satire, oder?
Stimmt mir noch die Frage.
Wer braucht heutzutage noch Satire?
Ich? Das ist mein Job.
Ah, fair.
Sehr gut. Gut.
Also, wenn du den Auftrag bekommst, mit dieser Frage anzufangen.
Ja. Gut, dann muss ich jetzt
nicht. Aber etwas mir im Kopf fliegt, ganz am Anfang, du hast dann eben gesagt, dass wir schon ein Interview gemacht haben von einer Karikaturistin, die zensiert worden ist. Und mir würde sagen, hast du das manchmal auch so im Hinterkopf, dass du so spürst, dass du Sachen auf der Bühne nicht sollst oder kannst machen in gewissen Kontexten, weil vielleicht die Leute näher hässig werden oder dich nicht mehr einladen? Oder, weißt, spürst du gleich so Mechanismen von nicht ausgesprochener, härter Zensur, aber dass du so merkst, so, du zensierst dich aus so Gründen ein bisschen?
Das ist eine interessante Frage, weil ich mir das natürlich schon überlege. Und es gibt gewisse Themen, die ich nicht auf die Bühne bringe, weil ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich nur etwas Falsches sagen. Mhm. Aber das hat auch wiederum damit zu tun, dass ich in diesen Themen nicht so bewandert bin. Und dass ich das Gefühl habe, ich sollte viel mehr Ahnung haben. Also ich habe vielleicht eine Emotion zu diesem Thema, aber ich habe wie zu wenig Hintergrundinfos. Ich bin zu wenig Expertin und ich habe dann auch so das Gefühl, was ich dazu könnte beitragen, ist jetzt nicht etwas, was irgendeinen Mehrwert bringt. Ja. Und ein grosses Ding ist so der Israel-Palästina-Konflikt. Also gerade so, was so Insta angeht, habe ich mich dort wirklich, halte ich mich wirklich extrem zurück. Weil ich habe sehr viel Gefühl zu dem und ich habe sehr viel Meinung zu dem. Aber ich finde es unglaublich schwierig, weil es so starke Meinungen gibt öffentlich. Und ich habe dann wie so das Gefühl, so, ich weiß jetzt nicht, ob das, was ich dazu kann sagen kann, da jetzt noch mega viel dazu beiträgt. Ausser halt so wirklich sehr klare Sachen, wie dass auf jeden Fall zivile Opfer vermieden werden sollten. Und dass es humanitäre Hilfe muss geben muss. Und ja, dass es immer falsch ist, wenn Zivilistinnen und Zivilisten sterben.
Ja. Also es ist natürlich auch ein extremes, also ein brennendes, riesiges Beispiel. Ja, aber ja. Weißt, ich habe manchmal schon so kleinere Sachen. Ich bin irgendwie auf dem Land und habe irgendeinen Firmenauftritt bei einer Schreinerei. Und dann ist man dort und hat so das Gefühl, so, okay, ich kann jetzt die Texte hier lesen. Mhm. Die wollen doch einfach auch eine chillige oben haben. Ja. Und muss jetzt noch politisch einfahren. Und am Schluss ist es, egal was ich mache, meistens so easy. Und man kann dann sogar ironisch, ja, du linke Künstler, weil du weißt, darüber reden. Ja. Aber ich merke so wie die Gedanken einfach so.
Aber das ist mega spannend. Also ich habe die Gedanken auch. Und mir kommt jetzt gerade ein Auftritt in Maria Stein, bei diesem Kloster. Habe ich einen Auftragstext schreiben für sie. Es gibt einen Verein zur Erhaltung, vor allem des Klosters Maria Stein oder so. Und das ist ein Verein zur Erhaltung von dem Kloster, wo immer wieder etwas machen. Die haben sie Jubiläum gehabt. Und dort durfte ich auftreten. Und Martina ist mitgekommen und ich habe extra einen Text geschrieben. Und ich meine, ich habe sehr, sehr kritische Einstellung, also vor allem zu der katholischen Kirche. Zum Glauben jetzt weniger, aber zu der katholischen Kirche, zu der Institution katholische Kirche, bin ich relativ kritisch. Es ist nicht alles schlecht, was ich mache, aber es hat einfach auch viel Scheiß gemacht. Und dort habe ich dann einen Text geschrieben, der ist nur aus Fragen bestanden und er ist sehr kritisch gsi, aber er war nicht respektlos. Und er war nicht anklagend, sondern er hat einfach Fragen gestellt. Und ich bin mir einfach relativ sicher gsi, dass der Text einbettet noch in andere Texte natürlich, wo dann irgendwie der Muttertext und so weiter und wo auch schon Leute würden sagen, oh, das ist jetzt aber mutig, den Text da zu machen und so, wo ich einfach, das mache ich einfach, das ist mir immer schon ein bisschen egal gewesen, weil ich finde, wenn man mich einlädt, weiss man, was man bekommt. Dann, also man muss mich nicht einladen, wenn man einen rechten Text will. Dann,
ja. Oder einen unpolitischen.
Oder einen unpolitischen, oder einen, der nicht feministisch ist, oder einen, der nicht sagt, dass irgendetwas scheiße ist. Also ich bin auch schon am Reporterpreis irgendwie eingeladen worden, um dort einen Auftragstext zu schreiben. Und dann, dort habe ich auch gesagt, ja, wenn man auf die Homepage geht, wird halt nicht mal gegendert. Also, und ich meine, es geht um Sprache, es geht um Berichterstattung und das ist halt einfach wichtig. Mhm. Das ist auch nicht gut angekommen. Mhm. Aber 3-4 Leute haben es extrem gut gefunden, dass ich das gemacht habe. Und um die geht es mir dann. Und es ist ja auch wichtig, dass gewisse Leute dann nicht einverstanden sind und finden, ich werde mit denen kritisiert. Ja, man wird kritisiert, wenn man etwas nicht gut macht. Und das ist auch wichtig. Und bei dem Maria Stein habe ich dann den Text vorgelesen und ich habe viele Fragen gewesen, glaubst du an das und das? Glaubst du an das? Glaubst du an das? Glaubst du an Wiedergutmachung zum Beispiel? Glaubst du an Vergebung? Glaubst du an... Und meine Freundin ist ganz hinten gehockt und irgendwann ist dann so eine ältere Frau so erzürnt aufgestanden und ist weggelaufen und hat gesagt, ich glaube an Jesus Christus! Und ist weggelaufen. Ist offensichtlich von diesem Text irgendwie betriggert worden, irgendwie hässig worden. Und
ist aber herrlich.
Meine Freundin hat mir das dann erzählt und ich habe das eigentlich eher... Ja, also das macht mir nicht so viel aus. Also ja. Ist dann, und ich habe auch gemerkt, dass die Leute irgendwie so... Oh, das war ein bisschen verhalten, die Reaktionen und so, aber... Das ist okay, man darf auch über Sachen nachdenken. Und ich habe nachher sind aber auch ein paar Leute zu mir gekommen und haben gesagt, oh mega guter Text war so. Und das, aber das mache ich schon immer. Also ja. Ich habe mittlerweile eher so, dass ich, wenn ich angefragt werde von gewissen Orten, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Setting, wo ich mich nicht wohl fühle, wenn ich meine Texte durchlese, dann sage ich ab.
Ja, das ist fair, ja. Aber ich hatte eine ganz ähnliche Situation kürzlich und lustigerweise war es aber gar nicht in einem religiösen Kontext, sondern in einer Medienbranche.
Ja,
Wasser ausgelegt. Alles gut im Fall.
Oh no.
Der AI-Ding.
Nein, langsam einfach so. Vor einer Medienbude konnte ich bei mir im Jahresfest oder so auftreten. Und dann habe ich einen Text über die Zollpolitik von Trump gelesen und es ist unter anderem darum gegangen,
Zollpolitik? Zollpolitik, oder was?
Zoll.
Zollpolitik.
Zollpolitik. Und es ist auch darum gegangen, dass der Papst gestorben ist am Tag nach dem Besuch von Shady Van. Und dort haben die Ziele drin gehabt, Urbi et Orbi, ups, ich bin gestorben.
Und, geil.
Und es ist halt gar nicht religiöser Kontext, wow. Aber dort ist dann auch jemand hässig rufend scheinbar rausgelaufen aus dem Publikum.
Ja,
das kann also, überall passieren, ja, oder in jedem so Kontext.
Glaube, ja. Also Glaube ist einfach wirklich, ist halt etwas mega Persönliches. Ja. Da kann man die Leute schon auch wirklich verletzen. Ja, ja, schon Urbi et Schwurbi habe ich mal.
Ja.
Ja,
ja.
Ups, ich bin gestorben.
Geil.
Ich finde es einfach sehr lustig.
Ja, nein, grundsätzlich finde ich, darf man ja über alles Witze machen. Darf man. Wie der Renato sagt, man muss es einfach gut machen.
Mhm.
Ja.
Und man muss, ich finde auch, können eben mit der Kritik umgehen, wenn man es nicht so gut macht.
Voll, absolut.
Mhm. Ja, und sieht da irgendwie auch, vielleicht einen Witz machen, wenn man auch... Also nein, eben, du darfst alles machen und nachher Kritik ernten, aber im besten Fall natürlich kommst du auch ein bisschen draus, über was du Witz machst.
Ja, genau.
So wie du auch vorher gesagt hast, dass du nicht irgendwie anmassest, über das und das Thema Witz machen, sondern vielleicht dann eher über andere Themen, wo du das Gefühl hast, ah, das ist eher mein Thema.
Mhm.
Mega, ja.
Voll.
Aber grundsätzlich eben, Satire darf alles.
Man sagt es.
Mhm. Was darf Satire nicht?
Langweilig sein.
Ja.
Gut.
Wir haben schon über eine Stunde geredet.
Wirklich?
Ja.
Crazy.
Krass.
Ich bin immer wieder eine Stunde, wie lange ich einfach reden kann. Hoffentlich ist es wenigstens interessant.
Ja, was wir dir nicht gesagt haben, weißt, es gibt doch das Podcast-Format, wo man sagt, du kannst jetzt alles sagen, was du willst und die Folgen
gehen die Zeit. So. Ja, die gehen 5 Stunden ja. Oder so.
Also los, Lisa.
Oh mein Gott, nein, nein.
Ah, jetzt ist mir aber gleich noch etwas in den Sinn gekommen, wo, also beziehungsweise vielleicht, weil ich es auch einfach nur gesagt habe. Und zwar habe ich einen Instagram-Post von dir gesehen, zu Schönheitsideal, den ich sehr interessant fand und den ich auch mit sehr vielen Freundinnen besprochen habe. Und zwar, wo du irgendwie darüber geredet hast, über Schönheits-OPs und wie sehr viele Schönheits-OPs eigentlich noch dazu sorgen, dazu führen, danke, dass man Emotionen nicht mehr von Frauengesichtern ablesen kann. Und dass da eigentlich ein Patriarchat noch wieder in die Hände spielt. Und ich finde das mega, mega spannend, so in dieser feministischen Diskussion von eigentlich dem doch sehr liberalen Feminismus von You Do You, Girl. Du entscheidest selber über deinen Körper und was du mit dem Körper machst. Und dann gleich wieder in dem Zwiespalt mit ja, aber es entsteht ja gewisse Verhaltensweisen, entstehen dann gleich nicht in einem luftleeren Raum, so, sondern sind gleich irgendwie vom Patriarchat oder kommen vom Patriarchat aus. Habe ich mega spannend gefunden, habe ich vorher noch nie darüber nachgedacht und ich bin ja, mega gespannt, ob es vielleicht auch im Programm noch ja, reinfließt oder so. Oder gut,
ja, also ich glaube, das ist ja eines der grössten Paradoxe, ja. Ist das mit den Schönheitsoperationen, dass man eben auf die eine Seite sagt, hey, Frauen sollen alles dürfen machen, was sie wollen machen.
Mhm.
Klar, Männer auch, also die Körper, deine Entscheidung, ist so, stehe ich ja 100% dahinter, wenn die grössten Brüste anoperieren, fucking do it.
Mhm.
Und gleichzeitig, eben, wie du sagst, natürlich entsteht es im luftleeren Raum. Natürlich sind unsere Schönheitsideale nicht unabhängig vom Male Gaze. Mhm. Natürlich nicht. Also, aber das fällt ja auch schon, also ich habe noch einen interessanten Podcast gehört mit Sophie Passmann. Dort ist sie zu Gast bei G-Spot.
Ja.
Und dort reden sie auch über Schönheitsideale und Schönheits-OPs und so weiter. Und ich glaube, Bedi, die dort am Tisch sitzt, hat Schönheits-OPs gemacht.
Shirin David?
Nein.
Ah, so sie von Jungles Talks.
Ja, genau, weiss gerade nicht. Stefanie Giesinger, heisst sie so?
Ich glaube.
Ja. Ja. Und auf jeden Fall, Bedi, natürlich, sie ist ein Model und ist in dieser Branche. Und Sophie Passmann hat ja allgemein viel auch über Körperbilder nachgedacht und so weiter. Und sie hat, glaube ich, auch gewisse Eingriffe machen lassen. Und sie redet dort über so Schönheitseingriffe. Und Sophie Passmann sagt, wieso, dass sie findet, es gibt wie zwei Standpunkte, die man haben kann. Mhm. Entweder man ist so komplett radikal feministisch und sagt so, der Körper muss so sein, wie er ist. Ich rasiere mich nicht, ich pierce mich nicht, ich tätowiere mich nicht. Oder pierce, tätowiere, zählt sie glaube ich nicht auf. Aber einfach so, ich, weißt, kein Eingriff, sondern so all of it nature. Kein Make-up, nicht Haarfärben, einfach gar nichts. Aber dann so wirklich gar nichts. Oder man sagt, ja, es ist okay, sich für die Schönheit irgendwie... zu verändern oder etwas zu machen dafür, dass man im Auge der Gesellschaft als attraktiver wahrgenommen wird. Und sie zählt dort wie alles dazu, schon Beine in die Haare oder Achselhaar rasieren und so weiter. Und sie sagt wie, es gibt einfach nur das oder das, aber wenn du zum Beispiel wieso sagst, ja, es ist okay, wenn du Achsel rasierst und dich schminkst und die Beine rasierst, aber du darfst dir nicht deine Lippen aufspritzen. Mhm. Ist das, sie sagt, es ist wie einfach so Hypocrite. Mhm. Und das finde ich auch einen mega interessanten Gedanken, dass man wie so sagt, hey, entweder ist your body your choice oder du sagst einfach gar nichts. Und du kannst ja nicht einfach irgendwo eine willkürliche Grenze ziehen und sagen, ja, aber sobald es invasiv ist, ist es schlimm. Oder sobald es mit einem Risiko einhergeht, ist es schlimm. Und so weiter und so fort. Ich meine, ja, das finde ich irgendwie wie so sinnfrei. Das habe ich auch eine interessante Herangehensweise gefunden. Aber ich finde allgemein einfach so, dass das Schönheitseingriff und wo sich das hinbewegt, es ist wahnsinnig ambivalent. Und es tut mir in dieser Form sehr ähnlich auch zum ganzen Themenpunkt Sexarbeit, wo auch genau das ist. Also es befindet sich so im Brennpunkt von, man nimmt quasi die Unterdrückungsmechanismen und benutzt sie setzt sie zum eigenen Vorteil ein. Mhm. Und in dem ist es eine Selbstermächtigung. Aber gleichzeitig spielt man nach den Regeln des Systems. Und das ist einfach das Paradox, das sich nicht auflösen lässt. Das ist einfach so.
Ja, es ist mega schwierig.
Es ist spannend, aber es ist auch, ja. Und ich habe einfach das noch interessant gefunden, dass es eben wirklich so ist, dass wenn man zum Beispiel Botox in die Stirn initiieren, dass man dann, wenn man die Sorgenfalten weniger machen kann, zum Beispiel auch weniger grübeln kann. Also es funktioniert auch umgekehrt. Also es beeinflusst, das Äußere beeinflusst eben auch das Innere und nicht nur umgekehrt. Und das habe ich einfach mega spannend gefunden, weil es natürlich in der heutigen Zeit, finde ich, schon symptomatisch, dass wenn so viel in der Welt aussen so schief läuft und man eigentlich nur noch rennen und die Stirn in die Falten legen, wenn man dann einfach macht, dass man das nicht mehr kann, und gegenüber vor allem ein bisschen emotionsloser wird, wird es auch einfacher, oder? Mhm. Und ich finde, das ist schon das ist sehr interessant, auch das so, dass wir jetzt wieder so in ein Schönheitsideal hineingehen, wo so ultra, ultra dünn, sehr, sehr traditionell, blond, blaue Augen, ja, können wir raus. Aber dass wir in die Richtung gehen, das hat etwas mit Faschismus zu tun, wenn es wieder kommt. Und
auch mit der toxischen Männlichkeit, die riesig wird und die Bilder wieder mega...
Ja, und auch die ganze Threadwife-Sache und so. Ja. Also, es geht alles in eine Richtung, wo man weiss, woher es kommt. Und es hat alles mit der Politik zu tun. Also, es hängt alles zusammen. Es entsteht nichts in einem luftleeren Raum. Und das ist also, wenn es so eine freie Entscheidung ist, sich zu operieren, warum operiert sich niemand eine grössere Nase hin? Warum macht sich niemand, keine Ahnung, zwei verschiedene grosse Brüste? Also, wenn der Geschmack so individuell wäre, warum wird nicht mehr komisches, in Anführungs- und Schlusszeichen, spezielles, komisches Zeug gemacht? Warum wollen alle die gleiche Stupsnase? Warum wollen alle die gleichen Wangenknochen? Warum wollen alle Pornolippen? So. Warum sehen dann alle gleich aus, wenn es doch so individuell ist? Das ist halt, ja.
Ja, und was so eine Befürchtung ist, die ich habe, wenn ich so, eben so Shireen David oder so anschaue, dass der Feminismus irgendwie so die strukturelle Ebene dann so ein bisschen ignoriert oder so. Und ich habe das Gefühl, also vor 10 Jahren war der Feminismus ein Punkt, wo mega die strukturellen Fragen gestellt wurden und herausgefordert worden sind. Und das nehme ich jetzt irgendwie nicht mehr so wahr wie damals. So.
Ich habe einfach das Gefühl, der Kapitalismus hüllt jede revolutionäre Bewegung irgendwie aus. Also es geht eigentlich nur noch darum, dass du es verkaufen kannst. Und wenn Feminismus etwas ist, das du kaufen kannst, dann ist es einfach keine aktivistische Bewegung mehr. Mhm. Und es ist auch keine politische Bewegung mehr. Weil das ist eigentlich etwas sein, was man nicht kaufen kann.
Ja.
Mega fest. Das ist mir gerade neu, wie eine lustige Situation in Sinko wegen der Nase-OP. Ich habe mal mit einem Techniker vom Casino-Theater geredet und er hat halt, also ich habe irgendwie so gesagt, dass ich in Rotterdam wohne, also jetzt ja nicht mehr, aber dann hat er so gefragt, wieso? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe dort meinen Master gemacht und bin einfach geblieben. Und er hat verstanden, ich habe dort meine Nase gemacht und bin einfach geblieben. Und das ist zum einen lustig, weil ich sehr grosse Nase habe. Und zum anderen, weil da irgendwie sehr lustig wäre, um irgendwo in ein anderes Land zu gehen, eine Schönheitsoperation machen und dann einfach so, ich bleibe jetzt da.
Nase hat entschieden, ich bleibe hier.
Immer der Nase noch. So.
Gut.
Ja.
Hast du jetzt noch eine grossartige Abmoderation vorbereitet?
Nicht eine grossartige Abmoderation. Wir können vielleicht so abschliessend sagen, wir sind jetzt auf keine Lösung gekommen zum dem Problem. Aber das ist ja das, wo...
Das Problem?
Also jetzt da bei den Schönheitsoperationen, zumindest so bei dem Paradox. Aber vielleicht
ist das ist etwas, was man nicht auflösen kann, weil es gibt ein richtiges Leben im Falschen. Ah! Boom! Adorno! Oder?
Ja. Adorno, ja. Oder eben, dass...
Und dann nachher nicht wissen, wer es war. Ja!
Ja, aber das ist ja vielleicht dann auch gerade die Kraft der Satire, um keine Lösungen, praktikable Lösungen herauszufinden, sondern eher zum mit dem Finger drauf zu zeigen. Den Spiegel vorhalten.
Sag mir, sie sind die nervigen Kinder von früher auf dem Schulhof, die immer so gesagt haben: Spiegel! Ja. Immer als Wirst du!
Das sind meine Spiegel, Gummiband.
Aber momentan, also gut, nein, wir sind noch ein neues Gesprächsthema auf du.
Also ich bin, mir ist einfach ein bisschen drümmelig. Und es dann so heiß
ist. Ja, wir müssen das Fenster wieder auf tun. Sobald das Fenster offen ist, wieder Lärm drin. Wir können nicht mehr weiter aufnehmen.
Also vorhin ist mir wirklich ein bisschen drümmelig geworden.
Hast du noch irgendwie ein Abschlusswort?
Danke vielmals, Lisa Christ, dass du hier bist.
Merci für das Gespräch, dass ich mich zutexten durfte.
Es ist mega spannend.
Ja, das ist mega interessant.
Können wir ins neue Solo schauen? Ab dem 10. Oktober. 10. Oktober springen wir in Basel. 11. spiele ich es auch nochmal. 2. Vorstellung ist immer die beste. Und nachher spiele ich es.
Yes. Gehen Sie schauen und folgen
mir auf Instagram.
Ja. Wenn ihr es nicht schon macht. 10. Oktober ist Premiere.
Yes.
Okay.
Gut.
Fade out. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das ist der Podcast, wo es um Satire geht.